SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Mein Gast heute Abend nimmt das Leben mit Humor. Ob sie als Comedienne auf der Bühne steht, Führungskräften Tipps für öffentliche Auftritte gibt oder Jugendliche stark ohne Muckis macht. Christiane Mascha-Jechi ist eine Frau mit besonders viel Energie und vielen Talenten. Schönen guten Abend.
Hallo.
Geboren in Nürtingen, echte Schwäbin und selbsterklärte Expertin für schwäbische Erotik. Was zeichnet denn schwäbische Erotik aus? Gibt es sie überhaupt?
Ja, das ist natürlich die kürzeste Frage dazu und auch gleichzeitig der kürzeste Witz, weil natürlich ist der Satz gleich am Anfang ein Lacher. Übrigens auch für Schwaben, was ich immer sehr interessant finde. Und tatsächlich bin ich zwar hier geboren, aber ich habe Wurzeln aus Siebenbürgen. Das heißt, ich bin sowieso völlig eine bunte Multikulti-Mischung. Und erlaube mir aber, da ich mit sehr schwäbischen Frauen groß geworden bin, auch die schwäbische Erotik zu erklären.
Ja, ja, dann machen Sie das mal. Was ist denn schwäbische Erotik?
Na, ich werde ja nicht jetzt das verraten, was ich in einem zweistündigen Programm liefere. Hihihi. Das ist natürlich die Comedy, mit der ich versuche, auch für die Schwaben so ein bisschen zu sprechen, weil ich bin dann die Kulturbotschafterin der schwäbischen Erotik oder auch des schwäbischen Humors. Und versuche natürlich auch zu zeigen, dass wir nicht ausgestorben sind hier im Schwabenland, weil wir unsere Tricks haben. Auch Drogen übrigens, also zum Beispiel Alkohol und im Hefezopf die Rosinen, die wir ja... Und wissen Sie, wie man die Rosinen auf Schwäbisch dann im Hefezopf nennt?
Nein.
Zibebe.
Ah, ja. Und das ist ein Erotikum oder?
Also man sagt ja zum Beispiel zur älteren Frau die Hutzlige, sie bebt. Das ist ein liebevoller Ausdruck und wir wissen ja alle, dass die Rosinen lecker sind, weil sie süß sind. Und deswegen wird dem Alter und der Erotik natürlich auch ein ganz anderer Sinn zugesprochen als jetzt nur, naja, ich sag mal so, das Untypische, was man dem Schwaben nicht zuschreiben würde, dass er bei Erotik mehr macht, als er eigentlich müsst.
Also man schaut einfach von der anderen Seite drauf und dann geht das schon.
Genau.
Schwäbische Comedy, die gibt's auf jeden Fall. Mit der schwäbischen Erotik sind Sie seit 10 Jahren auf den Bühnen zu erleben. Und das neue Programm, das heißt Glamour dich selbst. Darüber sprechen wir heute Abend und darüber, was Sie abseits der Bühne auch sonst noch so machen. Das ist nämlich eine ganze Menge. Christiane Mascha-Jechi ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem.
Ich hab schon immer gedacht, du musst funktionieren. Nur verschwendete Zeit, kein Ausprobieren. Du hast schon immer gedacht, du musst rennen. Keine übrige Zeit, um Wünsche zu kennen.
Army Warning war das mit Wie lang in SWR 2 Tandem. Ob bei Facebook, Instagram oder in der Bewerbung im Lebenslauf. Sich selbst größer zu machen, als man ist, das gehört heutzutage zum guten Ton. Mein Gast heute Abend, die Comedienne Christiane Mascha-Jechi, nimmt diese Selbstüberhöhung in ihrem neuen Programm aufs Korn. Glamour dich selbst heißt das. Frau Mascha-Jechi, geben Sie mir doch mal einen Tipp, wie kann ich mich glammern?
Haha. Also im Grunde ist es eine Biografie-Show, weil eigentlich diese Geschichte, dass wir schon qua Geburt das Ticket gewonnen haben, um auf diesem Planeten hier rumzuhüpfen, schon der Sieg ist. Ja, das heißt, der erste Glamour ist, morgens aufzuwachen und zu sagen, hey, geil, jeder Tag ohne Zettel am C ist ein guter Tag, also mach was draus. Und dann habe ich das, ja, ich finde, man kann das durchaus auch so als Bogen spannen, entweder von der Geburt bis zum Tod oder ich drehe es um. Und es hat eigentlich witzigerweise auch einen ganz tragischen Impuls gehabt, weil ich habe in der Corona-Zeit mit Jugendlichen zu tun gehabt und da haben ganz viele richtig echte Zukunftsangst. Hm. Und es tat mir so leid, so ein 13-jähriges Mädchen mit Zukunftsangst oder jetzt die Leute, die vom Abi so zittern. Gut, ich hatte auch Schiss vom Abi, aber das finde ich so schade, wenn man noch nicht mal 13 Jahre auf diesem Planeten ist und schon Zukunftsangst hat. Da muss ich sagen, haben wir Erwachsenen echt richtig was falsch gemacht. Und bei Glamour dich selbst geht es darum, dass wir diesem quasi ängstlichen Spermium, das nicht weiß, ob es auf die Welt kommen soll oder nicht, weil da ist alles so furchtbar, dass wir dem so ein bisschen über die Hürde helfen und mit einem Augenzwinkern es willkommen heißen auf diesem Planeten.
Was haben Sie denn an Ihrem Lebenslauf geschönt? Haben Sie da was geglammert?
Ah, Sie wollten fragen, was ich so morgens zu mir nehme. Es ist wirklich so. Ich habe zum Glück bei der Geburt eine Überdosis Happiness und Energie gekriegt. Naja, Happiness nicht, aber Energie einfach. Und dann habe ich später Impro-Theater gemacht und Annehmen und Verwandeln ist da das Hauptthema. Und ich glaube, dass das sich so ergeben hat, dass ich eine spielerische Seite oder einen Blick aufs Leben habe, weil ich habe eigentlich versucht, aus jeder Situation auch einen Bonus zu ziehen. Also ich habe gar nichts quasi aufschreiben müssen, was nicht stimmt, sondern ich habe es mir halt einfach ein bisschen schöner hinformuliert. Und ich habe mit 9 Jahren angefangen, Tagebuch zu schreiben, in der Tat. Und habe es durchgehalten und dabei kann man dann ziemlich gut sich selbst beobachten und mit sich selber ein gutes Team werden.
Okay, also im Tagebuch, haben Sie denn da auch schon geglämmert?
Also, na klar.
Ja.
Allein schon beim Buchdeckel. Ich habe dann immer gebastelt und habe immer Fotos von mir genommen und habe immer so Superstars genommen und mein Gesicht reingeklebt. Und dann fühlte ich mich auch für einen Moment, dachte ich so, was ist denn der Unterschied zwischen denen und mir? Und dachte, ach, vielleicht haben die auch irgendwas gekonnt. Ah, da sollte ich mal ein bisschen üben, damit ich auch noch was kann. Und so hat sich das dann entwickelt. Ich habe zum Glück keinen eingebauten Ehrgeiz, sondern ich bin immer an dem Gefühl entlang gegangen, dass ich sagte, ich muss etwas aus mir machen, also im Sinne von meine Fertigkeiten ausrollen und es muss mir irgendwie auch Freude einbringen.
Aber kommen wir nochmal zurück auf diese Selbstüberhöhung, die ja immer mehr ja um sich greift. Woher kommt das? Dass alle glauben, ach da, das ist jetzt nicht so perfekt, da muss ich doch mal nachhelfen, ob das jetzt mit Photoshop ist, damit das Foto perfekt aussieht, damit man schlanker wird, damit man eine glattere Haut bekommt oder wenn man halt eben einen Lebenslauf hat, da ist ein Loch, da ist eine Lücke, da muss man irgendwas reinschreiben, was vielleicht gar nicht stattgefunden hat.
Ja, das ist diese äußere Seite, aber ich muss auch sagen, dass die Gesellschaft so funktioniert, dass nur noch der Wettkampf zählt. Also wer ist schneller, weiter, höher, Perfektionismus und es geht immer nur um die Kohle. Und wir sind ja jetzt auch selber so ein Produkt geworden. Ne? Wir müssen uns pimpen, wir schon die 16-Jährigen machen sich große Hupen, wo du denkst, meine Güte, es sieht ja schon so aus wie eine Karikatur. Also ich glaube, dass einfach diese Produktisierung des Menschen gaga geworden ist. Also die läuft einfach sich jetzt quasi gerade tot. Das ist übrigens auch ein sehr liebes Thema von mir, weil wenn die KI kommt, dann ist das sowieso vorbei. Also die KI kann alles besser als wir. Die ist effizienter, perfektionistischer und dann werden wir wieder, Gott sei Dank, auf unseren menschlichen Status runtergedampft. Und dann brauchen wir, ich meine, dieses Glamour ist innerlich gemeint. Ja, ich will einfach das Gefühl haben, ich wache auf und die Welt ist großartig, weil der Mist, der auf der Welt passiert, der darf einfach nicht dominieren, was ich sonst fühle. Das möchte ich auch den Teenies immer sagen, hört einfach gar nicht auf diese Außenwelt dauernd hin. Ja, aber gut, die Eltern werden mich jetzt alle hassen.
Sie sagen, haben Sie gerade auch nochmal betont, Sie sind mit der Fähigkeit auf die Welt gekommen, die Welt mit, ja, mit Humor zu nehmen. Aber wie ernst nehmen Sie denn noch Ihre Themen? Also, das muss ich ja nicht widersprechen, Ernst und Humor. Aber wenn Sie jetzt ein Thema haben wie Glamour, Selbstüberhöhung in Ihrem Programm, ist das, gehen Sie da auch ernst dran dann?
Man sagt es ja jetzt eigentlich ein Klischee. Es ist tatsächlich so, dass ich erst durch ganz traurige Themen durchgegangen bin, bis ich dann das Programm auf der Humorebene machen kann. Also wenn es noch zu nah ist, geht es nicht, weil dann habe ich die Humordistanz noch nicht. Dann bin ich noch in dieser Schmerzphase. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder Mensch hat ja so Sachen, die schrecklich sind. Ja, und in dem Moment jemand zu sagen, ah, Kopf hoch, nimm's locker, das wäre fahrlässig. Aber trotzdem zu lernen, eine Distanz zu den Problemen sich zu schaffen, damit man eben aus Angst eher eine Neugier machen kann. Das wäre jetzt so der vorsichtige Versuch. Es gibt auch ganz schlimme Sachen. Ich habe jetzt auch im Familienbereich haben wir schwere Erkrankungen und das belastet mich extrem auch. Aber wir dürfen nicht vergessen, dadurch mache ich nichts besser, wenn ich jetzt mit in die Tiefe, in diesen Schmerz gehe. Bei meinen eigenen Sachen, ja, muss ich da durch. Aber ich muss auch immer wieder einen Punkt finden, mit dem ich eine Distanz herstellen kann. Und ich finde, dieses Annehmen und Verwandeln ist so eine alte Impro-Regel, die finde ich sensationell, wenn man auch beim Impro-Theater, wenn die Spieler nicht wissen, was sie machen sollen, dann stirbt meistens einer auf der Bühne. Und das Verrückte ist, wenn das einmal angefangen hat, sterben alle anderen auch, weil man dann keine Ideen mehr hat und es geht nur noch ins Negative. Und ein sehr cooler Improvisationsleiter lässt sie alle nach der Pause quasi nachtodlich wieder auferstehen. Dann müssen sie ihr Problem weiter bespielen und eine Lösung finden, die eben nicht mit dem Tod beendbar ist. Fast könnte man das auch fürs Leben nehmen.
Also Sie nehmen ernste Themen, die Sie dann inspirieren für ein Programm, was dann wiederum lustig ist, was humorvoll ist. Das heißt aber auch, Ernsthaftigkeit gehört dazu. Also Ernsthaftigkeit braucht der Humor, sonst sind Sie ja nur der alberne Spaßvogel.
Ich glaube sogar, dass die Ernsthaftigkeit eigentlich der Motor ist. Ich hatte ein krasses Erlebnis, als ich angefangen habe, war mein erstes Programm, das hieß Labyrinthe. Sehr philosophisch, ein Mensch geht verloren im Labyrinth des Minotaurus, sucht sich durch Wände quasi einen Ausweg, bis die Wände so ein bisschen Schatten freigeben und bis sie zum Schluss durchsichtig sind. Also diese Verwandlung von der Angst zur Neugier hin zu einer Erkenntnis, das ist super intellektuell eigentlich, aber ich habe es versucht umzusetzen. Und dann hat irgendwann ein Veranstalter gesagt, ja, wenn ich Sie jetzt engagieren will, kann man da lachen. Und da habe ich kapiert, okay, Christiane, vergiss es. Du kannst da so toll und so klug und so philosophisch sein. Wenn du alleine bestehen willst in diesem Bereich, auch beruflich, dann muss man lachen können. Und es ist tatsächlich so. Ich baue in jedem Programm auch einen Punkt ein, wo diese Gefühlsebene mit reinkommt, weil ich mache nicht nur Quatsch, so Schenkelklopf, sondern ich will das den Leuten an meinem Beispiel zeigen. Man kann Dinge, die ganz schlimm sind, auch ganz gut überstehen. Dazu muss ich die Dinge auch meistens ein bisschen verraten. Aber dennoch kommen wir an einen Punkt raus, wo wir wären doch blöd, wir würden die Lebenszeit nicht für konstruktive Veränderungen benutzen. Und da muss ich wirklich einen wahnsinnig wichtigen Lifehack für alle mal loswerden. Wir sind immer beschäftigt mit der Zukunftsangst, was alles Schlimmes passieren kann und was alles kommen kann. Warum beschäftigen wir uns nicht viel öfters auch mit dem, wie wäre es, wenn es geil wäre? Wie könnte es aussehen, wenn es besser wird? Was könnten wir machen, um uns wohler zu tun? Also das nervt mich an unserem deutschen Vorsichtskopf gern mal.
Das ist ja auch eine Haltung, die Sie als Coach, als Trainerin, Führungskräften und auch jungen Menschen mit auf den Weg geben. Über diese Tätigkeit sprechen wir gleich weiter nach Musik von Pippo Pollina. Auch ein Wunsch von Ihnen und warum auch, das erfahren wir gleich hier in SWR 2 Tandem.
Dove sei stato in tutto questo tempo in cui non t'ho cercato? Lontano dai rumori di questa mia città, di un'altra verità, di mille notti bianche, a vivere la noia, a respirare gioia fuori e dentro me.
Schmidbaumer, Paulina Kälberer waren das mit Dove sei stato. Diesen Titel hat sich mein heutiger Gast, Christiane Mascha-Jechi, gewünscht. Was bedeutet er Ihnen?
Das war eine absolute Impulszündung. Ich kannte den gar nicht. Ich habe ihn vor über einem Jahr zum ersten Mal live erlebt und dann war ich irgendwie entzündet. Ich meine, gut, viele Frauen werden jetzt sagen, ja, ist ja klar, das sieht doch voll super aus auf der Bühne. In der Tat. Aber das war tatsächlich so, dass ich die Mischung, ich habe es erst im Internet mit Süden gesehen, die Mischung zwischen diesem Bayerischen und dem Italienischen und dieses Lied Dove sei stato, das war eigentlich, wo bist du gewesen? Ich habe das gar nicht auf eine Beziehung, sondern auf mich selbst bezogen, weil ich während Corona wirklich, das war eine furchtbare Zeit, das ist so ziemlich alles, meine ganze Identität letztlich hops gegangen, also Job weg, Berufsverbot quasi. Ich habe eine Halle gehabt, ein Institut für konkreten Enthusiasmus, da konnte man nichts drin machen. Also es war so furchtbar und dann kam dieses Lied, wo bist du gewesen? Und dann dachte ich, stimmt, wo war ich denn eigentlich? Und habe dann zuerst wieder angefangen, Klavier zu spielen, dank dieses Impulses, natürlich gleich dieses Lied. Habe dann den italienischen Text gelernt. Ich kann noch kein Italienisch, aber bin jetzt dabei, weil ich es einfach so cool fand. Und dann, man ist ja kollegial, habe ihn auch kennengelernt. Und das war dann ganz toll, weil ich ihm auch mal was von mir zeigen konnte. Aus dieser ruhigen Christiane, die ich habe ja auch mal ruhige Momente, in denen ich Lieder mache. Und die haben im Kabarettprogramm bis jetzt noch keinen Platz gefunden, aber wer weiß, ob ich das nicht bei Glamour als eine kleine heimliche Zugabe doch mache.
Corona hat Sie ausgebremst. Sie waren vorher als Coach, als Trainerin in den Führungsetagen großer Konzerne unterwegs.
Yes.
Um was zu tun?
Also ich bin sozusagen in der, wie soll ich das jetzt auf die Schnelle ausdrücken? Wenn eine Führungskraft ein Statement abgeben muss, vor der Kamera stehen muss oder auf der Bühne, dann ist es ja nicht so, dass die Training nötig haben, nein, nein. Aber wenn so eine Aufnahme ist und ich dabei war, konnte ich sie dabei unterstützen in ganz kurzer Zeit. kompetent und leistungsstark zu wirken und trotzdem authentisch. Also man muss sich vorstellen, diese Menschen haben eine riesige Verantwortung. 12 Leute stehen damit im Raum. Die haben ein Wording, was sie alles nicht sagen dürfen, das hat 12 Seiten umfasst. Und ich war im Grunde, habe ich versucht, die Menschen zu retten und zu sagen, pass auf, wir sagen jetzt alles mal so, wie du es sagen darfst, damit es dann nicht, das ist so, wie wenn ich sage, denken Sie jetzt nicht an eine Giraffe, dann ist natürlich nichts präsenter als diese olle Giraffe. Und ich habe im Grunde auch mit viel Humor, weil man mich auch nicht so ernst nimmt, dann habe ich es geschafft, die Leute erstmal zu lockern. Und dann haben die schon gemerkt, ich weiß auch, wovon ich rede, und habe halt schnelle praktische Techniken und Möglichkeiten gefunden, dass die ganz schnell zu sich und ihrer kompetenten Ausstrahlung finden. Mhm. Und dann, da ist ja auch noch Technik. Man darf das nicht unterschätzen, was da alles eine Rolle spielt.
Weil man sollte ja eigentlich meinen, dass Sie von Hause aus selbstbewusst sind, so Führungskräfte in Ihrem Auftreten.
Ich möchte deutlich sagen, Selbstbewusstsein ist das eine, aber es gibt nicht umsonst auch Berufe, warum Leute auf die Bühne gehen. Diese Menschen haben eine Profession in der Art, wie sie mit Zahlen umgehen können müssen, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen müssen. Warum sollen die jetzt auch noch gleich Star-Präsenter sein können? Also das ist immer dieses Missverständnis. Manche sind sogar viel besser in allem anderen, außer sich zu präsentieren, und sind trotzdem natürlich mega tolle VIPs. Ich nenne sie immer nur VIPs. Und wenn ich dann mit ihnen arbeite, helfe ich ihnen natürlich auf in einer schnellen Zeit dahin zu kommen. Und das habe ich dann schon auch in Trainings gemacht, wenn die mal draufkommen. Dann.
Spielt da auch Humor eine Rolle?
Aber wie und wie?
Aber wie lustig geht's denn in Chefetagen zu? Ich habe ja immer das, die denke ja eher, die gehen zum Lachen in den Keller, die CEOs.
Naja, ehrlich gesagt haben sie auch eher Grund zum Heulen, muss man sagen. Also das ist ein wahnsinniger Druck, den die aushalten müssen. Und da ist wieder das Gute, ich werde da als diese Theatertrulla erstmal nicht so ernst genommen. Und ich werde ja auch nicht von den Leuten selbst gebucht, sondern meistens von irgendjemand, der mich mal erlebt hat. Und mir hat mal eine gesagt, sie sind unsere Fachkraft für die schweren Fälle. Und ich fand das ein bisschen gemein, weil diese Fälle sind nicht schwer, sondern der Druck, den die haben, ist schwer. Und klar, ich komme rein und dann wirke ich erstmal so wie, okay, mit der werden wir die Stunde auch noch rumbringen. Und dann kann ich aber ganz gut auf eine Vertrauensebene kommen, ganz schnell. Und dann die Leute, ich sage das jetzt mal, ich führe sie, weil ich sie eigentlich auch in ihrer Arbeit nicht nur wertschätze, sondern auch ein bisschen bewundere. Ich könnte den Job nicht. Und wenn die merken, dass ich jetzt nicht als, ich weiß jetzt, wie es geht und ich zeige ihnen jetzt, wie es geht, sondern ich kann auf Augenhöhe mit denen reden, weil an dem Punkt, wo wir vor der Kamera sind, weiß ich eben, wie man sich da lockern kann und wie man da zu seiner Persönlichkeit, wie man die rüberbringt. Und dieses Vertrauen bringen sie mir dann entgegen, und dafür bewundere ich diese Menschen auch. Die können dann sozusagen von ihrem Fach auch meine Arbeit wertschätzen. Das
finde ich toll. Helfen aber nicht nur Führungskräften, sondern seit Corona auch jungen Menschen. Seit diesem Jahr sind sie beim Programm Stark auch ohne Muckis.
Ja, ich weiß, es klingt ja wie die bunte Wundertüte. Es ist so, das bauen wir jetzt erst noch aus. Also ich mache jetzt erstmal Glamour dich selbst und alles der Reihe nach, aber ich bin tatsächlich dabei. Das sind ja die VIPs von morgen, also ich bleibe meinem Thema treu. Und die sind eben, während Corona habe ich so ein bisschen Homeschooling gemacht und gemerkt, meine Güte, sind die lustig drauf. Ich darf allen Eltern sagen, eure Kinder sind echt viel besser, als ihr sie denkt. Weil wenn man sie 24/7 hat und auch in ihren nicht so charmanten Momenten, glaube ich, ist es hart, das zu sehen. Ich glaube, dass viele, Gott sei Dank, unberührt von dem Wahnsinn der Welt ein Stück weit bleiben. Und das hat so Spaß gemacht, mit denen zu spielen, weil ich habe keinen Ehrgeiz. Also ich sage nicht, du musst bis morgen schneller, weiter, höher. Und ich glaube, das entspannt die dann auch, dass sie merken, okay, die will uns jetzt nicht auch noch formen, sondern die guckt erstmal, was ist denn da? Wie können wir denn das verwenden, damit ihr eine Idee dafür kriegt, wie geil das Leben sein kann?
Stark ohne Muckis, was ist das für eine Organisation, die dahinter steckt?
Das ist der Daniel Dudek, der hat sich zum Ziel gemacht, dass eben Erwachsene, also die Eltern, die Lehrer und die Schüler zusammen an der Bildung und an dem Schulsystem arbeiten. Und dass man nicht immer dem einen eine Schuld zuschieben soll, sondern dass man gemeinsam entwickelt, okay, was haben wir für Bedürfnisse, was sind die Ziele? Und in der Schule tut sich gerade wahnsinnig viel an Bewegung, weil man merkt, es kann nicht sein, dass die Schüler sich einem System anpassen müssen und immer mehr Schüler da nicht mehr reinpassen, sondern man muss eben das sogenannte Schulsystem wieder ein bisschen mehr den neuen Bedingungen anpassen. Und das finde ich ganz toll, diese Bewegung macht das eben mit allen drei Parteien. Und hilft das auch, sagen wir mal, wenn Sie jetzt da Interesse hätten, können Sie dann eine Ausbildung durchlaufen und haben dann eine Zertifizierung, das ist ja in Deutschland auch nicht unwichtig, sodass also nicht jeder da irgendwas machen kann. Und das finde ich eine tolle Sache, also von der Kompetenz hätte ich es mir eh zugetraut, aber ich wollte einfach auch an einem bestehenden, tollen Konzept teilnehmen oder mich beteiligen. Deswegen, ja.
Mit dem Zertifikat glämmern Sie Ihren Lebenslauf auf jeden Fall.
Ja, unbedingt.
Was bedeutet es Ihnen, anderen zu helfen? Also seien es jetzt die etablierten Männern und Frauen in den Chefetagen oder eben dann auch jungen Menschen, die noch nicht so wissen, wohin mit sich?
Ja, also das Helfen ist gar nicht so im Vordergrund. Ich sehe ein Problem und sage dann, ey, lass uns das mal lösen. Und ich möchte eher so der Mensch sein, der sagt, pass auf, ich habe da so eine lustige Strategie, das kann man auch als Lifehack sehen, die innere WG, die Psychologie nennt das inneres Team. Ich nenne das innere WG, weil dann wird es sehr konkret. Ich habe einen Teenie, wenn der auf der Bühne ist, dann wird das Programm lebendig. Ich habe aber auch eine Managerin, die auch mal mit einem Veranstalter telefonieren kann, weil wenn das der Teenie macht, kann man sich vorstellen, es klingt dann etwas anders. Und das ist ganz spannend, wenn man diese inneren Persönlichkeitsanteile klar personifiziert, dann hat man ein Team, das man delegieren kann. Und das ist immer der erste Schritt für die, ich nenne es jetzt mal VIPs, dass ich sage, pass auf, du musst jetzt nicht irgendwie deine Führungskraft dahin biegen, dass die auch noch der Showmaker ist. Weil die erste Angst ist immer, muss ich mich da jetzt hier zum Affen machen. Ja? Und das ist eben das Tolle, zu sagen, nein, musst du nicht. Im Gegenteil, wir finden jetzt dein Auftritts-Ich. Und dann setzt du das einfach immer ein. Das ist eine schnelle Möglichkeit, wie man dann die Fähigkeiten, die man zum Beispiel für den Auftritt braucht, schneller abrufen kann.
Mhm. Also diese WG ist in mir drin. Das sind die vielen verschiedenen Personen, die ich sein kann.
Jeder hat das. Wenn sie vorm Schrank stehen und nicht wissen, was sie anziehen sollen, dann haben sie innerlichen Konflikt. Dann sagt die eine Person, heute mache ich mich schick, die andere, bist du blöd, nachher verschlabberst du einen Kaffee auf der teuren Seidenbluse, ist doch Quatsch, mach doch was Lockeres. Das hatten wir alle, wenn während Corona diese Konferenzen am Laptop hatten. Ja, oben einigermaßen schick und unten schlabber, ist doch ganz klar.
Ich hänge die Musik einfach dran, okay?
Ja, okay.
Und dann sprechen wir gleich weiter.
Bleiben Sie doch mal Ihrer Arbeit fern. Gehen Sie stattdessen spazieren. Na, wenigstens vormittags, das macht doch Spaß. Schlafen Sie aus oder lesen Sie was. Alles wird weitergehen ohne Sie. Sie würden gar nichts riskieren. Sie werden sagen, wenn alle das täten, dann wäre das ein Schrecken.
Wenn alle das täten. Musik vom großen Georg Kreisler, den wahrscheinlich alle verehren, die Humor mit Ernst auf die Bühne bringen. Und so auch mein Gast heute Abend, Christiane Mascha-Jechi. Das war ein Musikwunsch von Ihnen.
Ja, ganz
warum
dringend.
Diesen Titel jetzt?
Georg Kreisler ist der hat eigentlich überhaupt meinen Lebensweg bestimmt. Das war so die Wahnsinnsentdeckung, dass ich dachte, boah, wie man Menschlichkeit, Ironie, Sarkasmus und noch musikalische Theatralik auf einen Punkt bringen kann. Also ich war geflasht, ich habe dem auch mal einen Brief geschrieben mit einem Text von mir und also es war einfach, ich war völlig von dem begeistert, ja.
Was war das für ein Text?
Irre. Witzigerweise habe ich ja bei der Kunststiftung Baden-Württemberg einen Preis ursprünglich mal eingeheimst und ich hatte ihm die Idee von dem Programm, das Irre heißt, und dann habe ich ihm den Text geschickt, weil ich wissen wollte, was er denn davon hält. Das ist wirklich so voll, oh, was der große Meister davon hält. Der muss ja wahnsinnig drüber gegrinst haben und hat dann halt zurückgeschrieben, Mädel, einfach machen, und hat gesagt, ich soll mir nicht vorher so viele Gedanken machen, sondern es einfach zu Papier geben. Sag das mal einer 21-Jährigen, die total in den philosophischen Hier und Jetzt. Aber ich habe ja das Stipendium der Kunststiftung gekriegt. Also so schlecht mag der Text wohl nicht gewesen sein.
Das war sozusagen der Anfang Ihrer Kabarettkarriere.
Absolut,
mit Anfang 20. Sie haben zuvor ganz ernsthaft in Stuttgart an der Musikhochschule studiert.
Ganz, ich habe einen so langweiligen Lebenslauf. Ich hatte nette Eltern, eine super Kindheit, sonst wäre ich vielleicht viel berühmter mit einer total verkrachten Existenz, aber ich habe wirklich einfach ganz normal studiert. Ich habe einen Abschluss gemacht, ein Abschlussprogramm gemacht und mich dann dem Optimismus verschrien, und weil das total cheesy klingt, drehe ich das Wort immer um und sage, summ sie mit Po.
Was wollten Sie denn damals werden? Hatten Sie einen Plan?
Nee, ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich fand ehrlich gesagt auch toll, dass das Studium damals noch, also alle so, man weiß jetzt gar nicht, was man werden soll und wo man da rein soll. Ja, mei, dann muss man halt mal gucken, wo es hinführt. Das fand ich persönlich für mich toll, weil sobald bei mir alles so auf 10 Jahre vorgegeben ist, bin ich eigentlich total gelangweilt. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich möchte mir ein Stück weit meinen Kalender offen lassen mit der Frage, mal schauen, was wir da so machen.
Und das war ja eine Menge, was Sie dann so in der Zeit gemacht haben.
Also passt viel rein ohne Fernseher.
Von Schauspiel über Regie, über dann die Trainertätigkeit, von der wir gerade gesprochen haben. Also ob mit Führungskräften oder mit jungen Menschen. Sind Sie einfach immer reingegangen und haben gesagt, okay, das mache ich jetzt, da habe ich Spaß dran und dann hat es auch funktioniert?
Vieles hat sich auch ergeben. Also ich habe mit 23 mal einen Anruf von meiner damaligen Professorin bekommen und ja, die dann meinte, Christiane, wir haben hier einen VHS-Kurs, da ist die Leiterin ausgefallen, Sie müssen den übernehmen. Und das war die Frau Professor Gerdi Sobeck-Beuter, an diesem Punkt möchte ich sie doch mal erwähnt haben. Die hat auch den Spruch, tun hilft, mir ins Leben mitgegeben. Und ich muss echt sagen, das war wirklich dann für mich Programm. Ich habe dann halt mal ganz schnell diesen VHS-Kurs übernommen, Atemstimme. Und da war ich ja noch selbst Studentin und habe, während ich unterrichtet habe, mit den Fragen dieser ganzen Leute, sozusagen dann im Unterricht nach den Lösungen geforscht. Und es war die beste Art zu lernen, weil es sehr pragmatisch ist. Also da hat jemand eine Frage, ich muss mich damit auseinandersetzen, lerne dann das, was ich brauche, um es weiterzugeben. Also ich fand das mega.
Sind Sie an irgendeiner Stelle auch mal gescheitert?
Ja, ich weiß nicht, scheitern ist ja, also was ich selbst so sehe, ist, dass ich natürlich privat, habe ich natürlich mit meiner Familie, da gab es einfach Schicksalsschläge zum Beispiel, wäre ich ja gerne mal Mutter geworden, dreimal war ich es fast und dann ist das ziemlich dramatisch zu Ende gegangen, also die Schwangerschaften und das hat ja, man sagt ja immer so schön, jede Frau erlebt sowas und so und das war auch ein ziemlich, fand ich, spätes Stadium, so 4., 5. Monat und viele sind dann ganz erschrocken, wenn ich das erzähle, aber ich bin damit d'accord, also ich sage nicht, dass es supi ist, aber ich habe tatsächlich versucht, aus etwas ganz Schlimmem, also es fühlt sich natürlich auch nicht toll an und ich bin auch heute noch an manchen Tagen deswegen traurig, aber umso mehr kann ich eben die Kinder, die da sind, lieben oder auch bei Freunden, wo es gut gegangen ist. Ich liebe das. Ich finde, dadurch sind Kinder für mich der netteste Störfaktor einer total tollen Karriere, eines Karriereweges. Aber das ist natürlich leicht gesagt, wenn man nicht 24/7 dann die Kinder, die geboren sind, auch erziehen oder groß werden lassen muss. Ich habe dann beschlossen, für diese drei werde ich eben in der Welt lustige Sachen machen.
Also kann man das sagen? Kann man Schicksalsschläge ja mit Humor nehmen? Natürlich nicht.
Verwandeln.
Aber hilft dann Humor oder das positive Denken?
Also es ist nicht so, dass ich geheult habe und dann gelacht habe, sondern ich habe ganz klar überlegt, Christiane, das ist jetzt ganz schlimm. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst jetzt selber damit draufgehen. Du kannst einen Ratgeber machen für alle Frauen, die auch leiden und Verständnis für die haben. Aber das hat man ja selbstredend, wenn man da durch ist. Oder du sagst jetzt, nee, diese drei Kinder, die Zeit, die ich jetzt habe, die jetzt nicht hier sind, werde ich damit verbringen, diese Fröhlichkeit, die Kinder, also vielleicht diese innere Kindlichkeit oder wie auch immer. Es war nicht so, dass ich am Schreibtisch überlegt habe, ich mache das jetzt, das hat sich so hinentwickelt. Weil wenn du dann so Rotz und Wasser geheult hast und wenn du monatelang in diesem dunklen, tiefen Loch warst, irgendwann gehst du dir auch selber auf den Sack und sagst, also das kann es ja wohl nicht sein. Ich lebe ja noch und irgendwann sehe ich die wieder. Vielleicht kann ich bis dahin auch noch ein bisschen mir selber gut gehen lassen.
Aber viele andere kommen aus diesem Loch nicht raus. Dahin entwickelt ist jetzt leichter dahingesagt, als es für viele Menschen ist.
Ja, natürlich, aber man muss auch ein Bild, das meinte ich mit der Vision, ich muss auch eine positive Vision von etwas haben. Wenn ich dann innerlich sterben möchte, es gibt ehrlich gesagt auch viele, die dann lieber sterben möchten. Man sagt das nicht, es ist nicht so ein Gesellschaftsthema, aber in Wirklichkeit ist es so, wenn ich nach so einem Erlebnis, eigentlich möchte jede erstmal, ich wollte bei meinen Kindern sein, ich wollte eigentlich tot sein. Aber ich habe natürlich auch Mittel und Wege gefunden. Es gibt auch die systemische Psychologie, die ich übrigens sehr verehre, wenn man da jemand Gutes hat, der hilft einem, die Tür zu sehen, wo man sich entscheiden kann, möchte ich leben oder nicht. Also ehrlich gesagt sind viele Entscheidungen, die wir in unserem Tralala-Alltag kleinreden, Entscheidungen für Leben oder Tod. Und wenn ich die Entscheidung schon mal getroffen habe, dass ich eigentlich leben möchte, dann muss ich noch einen Grund oder ein Wie oder ein, dann muss ich mich damit beschäftigen, was möchte ich denn tun, was möchte ich tun, was tut mir gut, lässt mich hier im Leben gerne sein. Das muss jeder, auch nicht mit so einem Schicksalsschlag.
Aber da haben Sie auch Hilfe gebraucht von außen, von
selbstverständlich,
anderen.
Selbstverständlich, auf jeden Fall. Habe ich vorher auch nicht gesagt, Georg Kreisler, Pipo Pollina, aber auch natürlich systemische Psychologie, das sind alles Impulse und Hilfsmittel, also auch Musik, finde ich, man sollte jedem Kind ein Instrument an die Hand geben, denn wenn die Kacke am Dampfen ist, gesellschaftlich oder sonst wie, Musik hat diese Wertung nicht. Da kann man sich schützend zurückziehen. Das ist mein Lifehack für alle Jugendlichen und Eltern.
Apropos Musik, der nächste Titel ist auch wieder ein Musikwunsch von Ihnen. Und dazu hätte ich wirklich gerne eine Geschichte, weil das ist Pretty Fly von The Offspring. Das geht ja in eine ganz andere Richtung als die Musik, die wir bisher gehört haben, die Sie sich gewünscht haben. Mhm. Also welche Geschichte ist es?
Wenn wir an die innere WG denken, die ich vorher erwähnt habe, dann haben wir quasi jetzt den Teenie. Also ich habe, mein erster Freund war so ein Skater. Und in mir, ich liebe die Musik, die Kraft hat, die ein bisschen eine Form von Protest und Ironie hat. Und dieses Lied bringt alles zusammen. Einfach mal auch auf den Text achten und die Energie, der kann sich keiner entziehen.
Montag lieben, Klausen loben.
Say I'm pretty fly for a white guy.
Pretty Fly for a White Guy von The Offspring. Diesen Titel hat sich mein Gast heute Abend, Christiane Mascha-Jechi, gewünscht. Komödienne, Schauspielerin, Trainerin, Coach und offensichtlich auch musikalisch sehr breit aufgestellt. Welche Ihrer vielen Tätigkeiten ist Ihnen eigentlich die liebste?
Das, was ich zurzeit zur Hauptsache mache, das Glamour dich selbst, braucht gerade meine ganze Konzentration.
Und das übrigens, aktuelle Kabarett.
Ja, genau, das aktuelle Comedy-Programm, sagt man ja jetzt. Kabarett ist, es ist nicht politisch, es ist eher so biografisch, also es ist eine Biografie-Show oder eigentlich auch eine Geburtstagsshow. Und ich habe übrigens eine Punk-Band mit dabei, die Causing the Avalanche, ich musste erst mal googeln. Das heißt irgendwie, ich glaube, eine Lawine verursachen. Und der Typ heißt Philipp Sonntag. Ich meine, ich habe ihn, glaube ich, auch deswegen gecastet, wegen dem Namen. Und ich fand es einfach cool, ein Geburtstagslied im Punk-Style zu machen, damit man eben einfach auch mal ein bisschen Kraft reinkriegt und nicht immer nur dieses müde. Also ich sag's ganz ehrlich, ich mag einfach Kraft auch mal zu spüren und nicht immer nur davon zu reden.
Mhm. Was machen die denn auf der Bühne? Also außer ein Geburtstagsständchen zu spielen, sind die eingebunden auch sonst im Programm?
Ja, also wir sind ja gerade dabei. Man muss natürlich auch gucken, wann die mal Zeit haben. Die sind ja selber eine aufstrebende junge Punkrock-Band. Das heißt, ich habe gesagt, ey, lass uns doch mal kooperieren. Und ich hoffe, dass es eine sehr gute weitere Zusammenarbeit gibt. Also auf jeden Fall haben wir jetzt mal einen Song gemacht und mehrere können kommen. Und die werden auf jeden Fall das Programm jetzt begleiten und auch mit ihren Songs. Und dann werde ich mich wieder mit meinen dazwischen quetschen, weil tatsächlich die Verschiedenheit der Musik der Verschiedenheit dieser inneren WG-Mitglieder entspricht. Und dadurch passt es auch ins Programm, dass wir nicht einen durchgängigen Typus von Musik haben.
Das heißt also, in die musikalische Richtung würden Sie sich auch noch ein bisschen mehr ausbreiten wollen?
Ich muss ehrlich sagen, ich versuche es. Ich habe ein altes Klavier-Vorspieltrauma. Ich kann labern. Ich kann labern, aber wenn ich dann noch Klavier spielen muss und dann noch dazu singen, also man muss das mal probieren. Das ist gar nicht so einfach, das alles übereinander zu schichten. Und dann bin ich auch da, die alte Blockflöte. Ich meine, die ist natürlich toll zum Atemübungen machen, aber ich muss sagen, hören will das auch keiner. Da kann man auch nicht singen bei. Also habe ich noch ein bisschen Akkordeon und ein bisschen Ukulele. Ich kann mich jetzt immer nicht entscheiden. Ich habe beim Klavier jetzt mal angefangen, da meine alten, ich habe mit 16 auch schon Klavier gespielt. Das heißt, ich werde jetzt erst mit Klavier anfangen. Und dank Pippo habe ich ja da einen tollen Einstieg gekriegt. Ja.
Pippo Pollina, von dem wir ja vorhin Musik gehört haben. Genau. Gibt es denn noch was Sie bisher noch nicht getan haben, aber unbedingt noch mal ausprobieren wollen? Italienisch lernen hatten wir vorhin.
Ja, ich habe auch ein bisschen Türkisch gelernt. Und also es ist jetzt nicht so, dass ich dann wirklich streng lerne, weil da muss man auch mehr Zeit haben. Sie haben ja selber gesehen, bei so vielem Zeug, was man macht, ist es eigentlich eine Art Gehirnmassage. Ich gucke halt möglichst keine Glotze, aber leider finde ich Insta sehr geil. Das ist ein Problem.
Also die Internetplattform Instagram.
Genau. Ja. Ich muss zugeben, dass ich arbeite auch mit den Jugendlichen dran, lasst uns mal wieder ein bisschen analoges Leben genießen, weil das, ich muss sagen, es fällt mir auch selber manchmal schwer. Man kann sich so prima ablenken. Da gibt es so lustige Filmchen und ich mache auch selber so Experimente als Montags-Motivation-Fee, versuche ich jetzt da mit kleinen Filmchen auch so ein bisschen meine Disziplin der Regelmäßigkeit des Produzierens von so Zeug zu machen. Aber eigentlich ist die Welt so voll, die Lebenszeit ist knapp. Also wer sich langweilt, das ist heutzutage noch Luxus.
Das ist, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, die Lebenszeit ist knapp. Ich frage mich ja immer bei so vielen Talenten, wie lässt sich das alles unter einen Hut bringen? Also fällt da nicht irgendwann auch mal was hinten runter?
Also bis jetzt ist es so, anything fun keeps you young. Also klar, also man kann nicht alles machen. Ich werde leider nie ganz groß die Virtuosin zum Beispiel mit Ukulele und Akkordeon werden, mit Klavier, wenn ich mich anstrenge. Aber ja, genau, eigentlich, wenn ich so rechne, meine Omi ist 102 geworden. Dann
da ist
ich
ja noch Zeit.
Ich wollte gerade sagen, ich habe ja noch nicht mal die Hälfte ihres Lebens durch. Also man will sich ja auch nicht die restlichen Jahre dann langweilen, ne? Oder sich schon den Grabstein gravieren, also das ist nicht mein Ding.
Also Sie haben sich nicht irgendwo ein Limit gesetzt, so jetzt ist gut gewesen?
Nee, witzigerweise ist ja auch Lotti Huber ein Vorbild von mir. Die hat ja noch mit, ich glaube, sie war 80, oder? War sie auf der Bühne noch? Also, dass ich dachte, na, wenn das geht, warum soll ich dann jetzt schon die Bremse ziehen? Ich habe allerdings überlegt, ob ich dann mit 75 mal mich in einem Altenheim zumindest mal einquartiere, damit man dann noch, wenn man einigermaßen was unternehmen kann, da reinwächst und nicht erst hinkommt, wenn quasi alle einen schon aufgegeben haben.
Lotti Hubers Spruch war, diese Zitrone hat noch viel Saft.
Ja, ja, perfekt. Sie hat auch mal gesagt, dass sie angerufen wurde und von einem empörten Hörer, also dass sie in ihrem Alter da noch sich da so gebärden würde. Und schade, die Antwort habe ich jetzt gerade nicht parat, aber das ist auch so eine ganz nicht aufs Maul gefallene Frau gewesen.
Vor allen Dingen sich selbst als Zitrone zu sehen, zeigt ja, also ich bin nicht diejenige, die hier alles süß macht, ich mache es sauer.
Dann bin ich die Orange, weil ich finde es halt doch süß.
Glamour dich selbst, das aktuelle Bühnenprogramm. Wo und wann kann man sie damit erleben?
Am 13. und 14. April und jetzt hier in Bad Cannstatt, also Stuttgart-Bad Cannstatt, muss man dazu sagen. Und in Facebook, in diesem von älteren Herrschaften noch bekannten Medium, habe ich eine Seite eingerichtet. Also wenn man Glamour dich selbst eingibt, findet man die Info und wo man sich da auch gerne Karten holen kann. Und dann soll es ja weitergehen. Ich will ja auch wieder ins Theaterhaus und ins Renitenz. Das habe ich ja vor Urzeiten auch schon mal gemacht, aber das war noch vor Corona und ich will wieder. Ja, ich liebe Stuttgart, habe ich das schon mal erwähnt. Ich bin einfach tatsächlich gerne hier.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für das, was kommt. Bei Ihnen wird das mit Sicherheit eine Menge sein und auch noch lange. Christiane Maschajechi war heute Abend mein Gast. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke auch, hat Spaß gemacht.
Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann, die Musik hat Tristan Reiling mit Wünschen von Christiane Maschajechi zusammengestellt. Und ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.